Inforadio Podcast.
Ein überraschender Rauswurf in der Berliner Schulverwaltung, ein versöhnlicher Neustart bei der Hauptstadt-CDU und in Brandenburg eine Umfrage ohne klaren Favoriten. Das sind einige der Themen in dieser Viertelstunde und damit herzlich willkommen zum landespolitischen Wochenrückblick zur Debatte in Berlin und Brandenburg, heute mit Jan Menzel. Kalt erwischt wurden in dieser Woche viele von einer Personalentscheidung im Senat. Ohne Vorwarnung und ohne dass im Vorfeld etwas nach draußen gedrungen wäre, hat sich die sozialdemokratische Bildungssenatorin Sandra Scheres von ihrem langjährigen Staatssekretär Marc Rackles getrennt. Mindestens genauso überrascht reagierten viele auch in der Koalition auf die nächste Personalie. Scheres machte ihre bisherige Pressesprecherin Beate Stoffers zur neuen Staatssekretärin. Kirsten Buchmann berichtet.
Es klingt ein bisschen wie eine Ehescheidung nach einer langen Zeit zusammen. Laut Bildungssenatorin Sandra Scheres hat kein Zerwürfnis zu ihrem Schritt geführt, sich von ihrem bisherigen Bildungsstaatssekretär Marc Rackles zu trennen. Sondern nach 7,5 Jahren habe sich die gemeinsame Basis ihrer Arbeit ausgedünnt.
Dann muss man einfach eine Entscheidung treffen und das habe ich getan.
Sie sei Rackles sehr dankbar. Man habe sehr gut zusammengearbeitet, um zum Beispiel das Schulmittagessen zu verbessern und die Gemeinschaftsschule zu verankern. Marc Rackles schlägt ähnliche Töne an. Er versichert am Tag seines Abschieds, dass er im Einvernehmen aus dem Amt scheide mit keinerlei Groll. Seine Nachfolgerin ist Beate Stoffers, 51 Jahre alt, Diplompolitologin und Beamtin. Von der neuen Staatssekretärin erhofft sich Scheres neue Impulse für die zweite Hälfte der Wahlperiode. So soll sie insbesondere die Qualität des Unterrichts steigern. Die Senatorin lobt die Staatssekretärin als hervorragende Kennerin der Bildungslandschaft und ihrer Verwaltung.
Sie hat ein wahnsinniges Detailwissen. Sie kennt alle Akteure im Bildungsbereich, mit denen sie seit Jahren zusammenarbeitet. Und das war mir wichtig, solch eine Person zu haben, dass man wirklich einen nahtlosen Übergang hinbekommt.
Was das angeht, regen sich bei den Koalitionspartnern aber offenbar Zweifel. Für die Bildungsexpertin der Grünen, Marianne Burkhardt-Eulitz, ist ein Wechsel im laufenden Betrieb immer eine schwierige Angelegenheit.
Da schwingt auch ein bisschen Sorge mit. Wir hoffen, dass es funktioniert, aber Herr Rackles ist ein herausragender Fachpolitiker, hat auch, was den Schulneubau angeht, die großen Organisationsentwicklungen mitgemacht. Das ist jetzt schon eine große Herausforderung, das auch in Zukunft gut stemmen zu können.
Die Grünen-Fraktionschefin Antje Kapek reagiert auf die Personalie mit Unverständnis.
Ich kann die Entscheidung der Bildungssenatorin Sandra Scheres nicht nachvollziehen. Und es stellt sich doch eindringlich die Frage, wie die großen Reformvorhaben insgesamt jetzt mit dieser Neuaufstellung angepackt werden sollen.
Regina Kittler von der Linken trauert dem bisherigen Bildungsstaatssekretär hinterher.
Marc Rackles war für mich immer ein ganz zuverlässiger Partner. Wir haben sehr gut zusammengearbeitet. Das war für mich wirklich der klügste Mann in dieser Senatsverwaltung für Bildung, der auch für das Projekt Rot-Rot-Grün eindeutig stand.
Die Opposition ist in der Personalfrage gespalten. Die AfD lobt Rackles Versetzung in den einstweiligen Ruhestand, denn der Staatssekretär habe zunehmend autoritär in die Belange einzelner Schulen hineinregiert. Die CDU-Bildungsexpertin Hildegard Bentele betrachtet die Entscheidung dagegen aus einem anderen Blickwinkel. Sie sieht Rackles als Bauernopfer. Aus ihrer Sicht hätte die Bildungssenatorin besser ihren Platz freigemacht.
Frau Scheres hat so viele Dinge verschlafen. Also sie hat die politische Verantwortung für die Schulpolitik. Die eigentliche Versäumnisse liegen bei Frau Scheres und eigentlich muss Frau Scheres gehen und nicht Herr Rackles.
Der Landeselternausschuss bedauert Rackles Ablösung. Er dankt ihm für sein Engagement. Der neuen Staatssekretärin wünscht er in ihrem Amt die dafür nötige Kraft.
Kirsten Buchmann war das. Neu gemischt werden derzeit auch die Karten in der Berliner CDU. Kürzlich hatte der Spandauer Bundestagsabgeordnete Kai Wegner erklärt, dass er den Landesverband übernehmen will. Die amtierende Landesvorsitzende Monika Grütters gab daraufhin ihren Rückzug bekannt. Wegner, der im Mai auf einem Landesparteitag gewählt werden will, plant jetzt schon für die Zukunft und er setzt dabei auf Geschlossenheit. Dazu Thorsten Gabriel.
Gemeinsam mit noch Generalsekretär Stefan Evers trat Kai Wegner vor die Presse, was für sich genommen nichts Ungewöhnliches ist. Das, was der designierte Parteichef dann aber zu verkünden hatte, war es schon.
Ich habe mit Stefan Evers in der Vergangenheit gut und vertrauensvoll zusammengearbeitet Und ich bin mir auch ganz sicher, dass ich das in der Zukunft tun werde, dass wir das gemeinsam tun werden.
Mit anderen Worten, der neue Generalsekretär soll der alte sein. Stefan Evers bleibt auf seinem Posten, geht es nach Wegner. Was ihn selbst überrascht habe, wie der 39-Jährige betonte.
Das ist eine ungewöhnliche Personalentscheidung. Es ist, glaube ich, das erste Mal, dass ein Vorsitzender auf den Generalsekretär zurückgreift, der da ist. Die Wahl des Generalsekretärs ist ein ganz entscheidender, höchstpersönlicher Akzent, den jede Parteivorsitzende, jeder Parteivorsitzender selbst das alleinige Recht hat zu setzen.
Und in diesem Falle wohl auch noch als kleiner Seitenhieb auf die noch amtierende Parteichefin gewertet werden darf. Denn beim Amtsantritt Monika Grütters vor 2,5 Jahren war es Wegner, der seinen Posten als Generalsekretär räumen musste und dies nur widerwillig tat. Wegner will die Entscheidung, an Evers festzuhalten, als Signal verstanden wissen. Seit seiner Kandidaturankündigung betont Wegner immer wieder, wie zerrissen die Partei sei, und er machte in der Vergangenheit keinen Hehl daraus, dass er dies der scheidenden Parteichefin anrechnet, die sich letztlich aufgrund ihres Amtes als Kulturstaatsministerin zu wenig um die Landespartei gekümmert habe.
Ich meine das verdammt ernst, wenn ich immer wieder sage, wir müssen den Riss wegbekommen, wir müssen die Partei zusammenführen, wir müssen sie einen.
Hier allerdings ist es Evers, der betont, die Zerrissenheit resultiere nicht aus den vergangenen 2 Jahren.
Manchmal war es auch frustrierend, in den vergangenen 2 Jahren immer mal wieder bei allem, was man positiv bewegen konnte, doch daran zu scheitern, dass persönliche Konflikte und Befindlichkeiten im Raum standen, die einen persönlich gar nicht betrafen, sondern mit unter 10, 15 Jahren in die Vergangenheit gereicht haben.
Wie der weitere Vorstand aufgestellt werden soll, wen sich Wegner für die Vize- und Beisitzerposten vorstellt, dazu wollte sich der designierte Parteichef noch nicht in die Karten schauen lassen. An Frauen soll es nicht mangeln und an Vertreterinnen und Vertretern der verschiedenen Parteiflügel. Außerdem sollen auch wieder Persönlichkeiten aus der Stadtgesellschaft vertreten sein, die ansonsten nicht so sehr parteipolitisch aktiv sind. Der neue Landesvorstand solle aus Botschaftern bestehen, die nach außen wirkten, so Wegner. Gewählt werden soll die neue Führungsspitze auf einem Parteitag am 18. Mai.
Thorsten Gabriel über die Neuaufstellung der Berliner CDU. Sie hören den landespolitischen Wochenrückblick hier im Inforadio. Der Mietspiegel soll eigentlich vor steigenden Mieten schützen. Soweit die Theorie. In der Praxis haben Mieter oft den Eindruck, dass das nur bedingt funktioniert. Dass dieser Eindruck nicht trügt, zeigt das jüngste Urteil des Berliner Landgerichts. Die Richter erlauben dem Immobilienkonzern Deutsche Wohnen Mieterhöhungen auch über die Grenze des Mietspiegels hinaus. Das Urteil und die politischen Reaktionen, Nina Amin fasst zusammen.
Für Berliner Mieter sei das Urteil alles andere als gut, meint die baupolitische Sprecherin der SPD-Fraktion ihre Spranger.
Ein Urteil zeigt auch immer, dass es Rechtslücken gibt. Der Bund muss agieren und muss dort eine Rechtsverordnung erlassen, um diese Rechtslücke zu schließen.
Aber nicht nur der Bund müsse handeln, sondern auch der Immobilienkonzern Deutsche Wohnen, so Spranger. Im Zuge der Debatte um Enteignungen habe sich der Konzern erst vor kurzem öffentlich positioniert.
Die Deutsche Wohnen haben in diesem Zusammenhang mit dem Volksbegehren ja gesagt, dass sie den Mietspiegel in Berlin anerkennen wollen.
Und dies gelte es nun auch einzuhalten. Das finden auch die Linken, die das Volksbegehren Deutsche Wohnen und Co. enteignen, unterstützen. Deren stadtentwicklungspolitische Sprecherin Katalin Gennenburg meint,
trotzdem gilt erstmal der Mietspiegel weiterhin. Und für die Deutsche Wohnen gilt, sie müssen sich auch an die Spielregeln halten, auch wenn sie hier im Einzelfall mal gewonnen haben.
Auch der baupolitische Sprecher der CDU-Fraktion Christian Greff glaubt, dass es sich bei dem jetzigen Urteil um eine Einzelfallentscheidung handelt und somit kein Signal für andere Vermieter sei, mithilfe von Gutachten den Mietspiegel auszuhebeln. Greff fordert, genau wie die Sozialdemokraten, mehr Rechtssicherheit. Dafür müssten allerdings die Kriterien zum Erstellen des Mietspiegels überarbeitet werden, so Greff.
Ich kann mir zum Beispiel vorstellen, dass wir in der Tat alle Mietverträge, die abgeschlossen werden, da einfließen lassen und dass dann rechtsverbindlich gesagt wird über alle Haushalte, dass es einen Mietspiegel, der gilt, weil dann haben wir wirklich die Ist-Situation.
Das, so Greff, könnte für Berliner Mieter allerdings bedeuten, dass die Grenze eines Mietspiegels in der Hauptstadt ohnehin etwas höher verlaufen würde. Der Wohnenstaatssekretär Sebastian Scheel von den Linken sagt, seine Verwaltung halte an ihrem Weg fest, gemeinsam mit Mieter- und Vermietervertretern einen neuen, rechtssicheren Mietspiegel zu erarbeiten. Im kommenden Monat will die Stadtentwicklungsverwaltung ihn vorlegen.
Der Bericht von Nina Amin. Und wir blicken nach Brandenburg. Es gab Zeiten, da lag die SPD in der Mark bei Wahlen regelmäßig bei über 40% und stellte damit entsprechend unangefochten den Ministerpräsidenten. Doch diese Zeiten liegen schon länger zurück. Wenn am Sonntag Landtagswahl wäre, dann gäbe es keinen klaren Gewinner. Das zeigt der neue Brandenburg-Trend des RBB. Amelie Ernst mit Reaktionen.
Das Schöne an Umfragezahlen ist ja, sie lassen jede Menge Raum für Interpretationen. Auch schon innerhalb der SPD gehen die etwas auseinander. 22% für Fraktionschef Mike Bischoff eher ernüchternd.
Der Brandenburg-Trend ist eine Momentaufnahme, die uns natürlich nicht sehr glücklich macht.
SPD-Ministerpräsident Dietmar Woidke sieht die 22% etwas optimistischer. Der Wahlkampf komme schließlich erst noch.
Die SPD ist auch bei der Umfrage wiederum stärkste Kraft gewesen. Und deswegen gibt es positive Akzente. Aber Umfragen sollte man nie überbewerten. Es sind immer Momentaufnahmen.
Bei der CDU konzentriert man sich weniger auf die eigenen 20%, sondern auf die Attacke gegen Rot-Rot.
Zuallererst wird eine Regierung abgewählt. Und die Brandenburger haben jetzt in den letzten Jahren in allen Umfragen gezeigt, sie wollen die jetzige Regierung abwählen.
Allerdings scheinen die Wähler auch von der CDU und ihrem Vorsitzenden Ingo Senftleben noch nicht restlos überzeugt zu sein. Insgesamt 4 Parteien rangieren derzeit bei +/-20%. Die AfD um Parteichef Andreas Kalbitz hat leicht verloren und liegt bei 19.
Unsere Prognose ist 20+x. 2-3% sind immer eine statistische Fehlergröße, die ganz normal ist. Deshalb bin ich zufrieden.
Allerdings hat die Brandenburger AfD auch schon mal mit 30% geliebäugelt. Davon ist derzeit keine Rede mehr. Die Linke wiederum wäre froh, mal wieder etwas näher an die 20er-Marke ranzurutschen. 16% wären es aktuell. Die FDP bleibt bei 5. Einziger echter Gewinner der Umfrage sind die Grünen. Aber auch bei 12% sei noch mehr möglich, sagt ihre Spitzenkandidatin Ursula Nonnemacher.
Naja, der letzte Sommer mit seiner ausgeprägten Dürre war ja gerade der Anlass, dass viele Menschen erstmal gemerkt haben, Klimawandel ist ja nichts Abstraktes, sondern das spüre ich jetzt hier auch schon in Brandenburg. Und ich rechne jetzt nicht damit, dass diese Öko-Themen einfach nächste Woche in der Schublade verschwinden.
Ob die Öko-Themen allerdings auch für eine Regierungsbeteiligung in Brandenburg reichen, das entscheidet sich erst nach der Landtagswahl am 1. September.
Amelie Ernst berichtete. Die Masern könnten eigentlich längst ausgerottet sein, besonders in einem entwickelten Land wie Deutschland. Die Krankheit bricht aber regelmäßig immer wieder aus und dagegen will Brandenburg nun vorgehen. Kinder in Kitas und der Tagespflege sollen gegen Masern geimpft werden. Der Landtag in Potsdam hat mit großer Mehrheit einen entsprechenden Antrag von SPD, Linken und CDU beschlossen. Dominik Lenz berichtet.
Das politische Zeichen, das der Brandenburger Landtag gesetzt hat, ist klar. Beim Thema Masernimpfung gibt es keinen Dissens. Alle Fraktionen wollen, dass die zuletzt wieder gesunkene Impfquote erhöht wird. Für Raik Nowka, gesundheitspolitischer Sprecher der CDU-Fraktion, ist Zwang der einzige Weg.
Wir erleben eben auch, dass das Setzen auf Freiwilligkeit, auf Informationen, auf Beratungsgespräche, auf Broschüren nicht dazu geführt hat, dass die Impfquoten angestiegen sind.
Seit es 2015 einen größeren Masernausbruch in der Region gab, fordert die oppositionelle CDU eine Impfpflicht. Neu am jetzigen Antrag war eigentlich nur, dass die Regierungskoalition aus SPD und Linken diesen Antrag im Vorfeld unterstützte. Der hat zum Ziel, über den Bundesrat eine deutschlandweite Impfpflicht einzuführen. Bis dahin soll die Brandenburger Landesregierung aber bereits dafür sorgen, dass Eltern nur dann Anspruch auf einen Kita- oder Tagespflegeplatz haben, wenn sie den Masernimpfschutz für ihr Kind vorweisen können.
Es geht uns vor allem darum, dass es eben auch Kinder gibt, die noch nicht geimpft werden können. Zum Beispiel Säuglinge, die in den Familien leben, die einfach noch nicht das Lebensalter dafür haben. Es gibt Menschen, die aufgrund von anderen Erkrankungen nicht geimpft werden können. Und für die ist der Ausbruch einer Masernerkrankung eine potenziell große Gefahr.
Neben CDU, SPD und Linken wurde der Antrag auch von der AfD-Fraktion unterstützt. Nur die Grünen enthielten sich, unter anderem, weil sie auf Aufklärung, nicht auf Zwang setzen wollen, sagt die gesundheitspolitische Sprecherin Ursula Nonnemacher.
Ich glaube, es ist eher kontraproduktiv, aus den Gründen, dass damit bei den Leuten, die skeptisch sind, sozusagen die Abwehrhaltung noch verstärkt werden könnte und auch, dass möglicherweise andere wichtige Impfungen dann als nicht mehr so relevant angesehen werden.
Nonnemacher, die selbst Ärztin ist, betont, sie sei für Impfungen. Den Antrag allerdings hält sie für wenig durchdacht und befürchtet hohe rechtliche Hürden.
Das Brandenburger Gesundheitsministerium begrüßt prinzipiell die Initiative. Gesundheitsstaatssekretär Andreas Büttner von der Linken unterstreicht die Wichtigkeit von Impfungen.
Es ist der beste Schutz für ihre Kinder und es ist der beste Schutz auch für diejenigen, die nicht geimpft werden können.
Büttner betont allerdings, noch gibt es keine Masernimpfpflicht in Brandenburg. Die tatsächliche Umsetzung des Landtagsbeschlusses könne kompliziert werden.
Ich denke, dass wir das in den nächsten Monaten auf den Weg bringen, aber eine konkrete Zeitangabe zu nennen, wäre jetzt unehrlich.
Laut Robert-Koch-Institut ist die Impfquote in Brandenburg in den letzten Jahren gesunken, im Bevölkerungsdurchschnitt auf derzeit 73,5%. Empfohlen wird eine Quote von 95%.
Dominik Lenz berichtete, und das waren die wichtigsten landespolitischen Themen aus Berlin und Brandenburg. Danke fürs Zuhören, sagt Jan Menzel.
Inforadio Podcast.